Eine neue Ausgabe von Innovation Pulse und heute schauen wir in den Maschinenraum von Tech Capital, nämlich eine wichtige Position für uns und wir haben ganz großes Glück, denn einer der Köpfe hinter dem Unternehmen, das mitentwickelt hat, ist heute bei uns. Ja, Lars, herzlich willkommen hier bei Tech Capital. Vielleicht starten wir erstmal rein und du stellst dich mal kurz vor.
Freut mich sehr, hier zu sein. Lars Wilde, ich bin Gründer von Compass Pathways, Atai Life Sciences und zwei Companies, die sich der Revolution im Mental Health Bereich verschrieben haben, wo wir psychedelische Therapien entwickeln zur Behandlung von schwer behandelbaren psychischen Erkrankungen, behandlungsresistenter Depressionen, Angststörungen, posttraumatischer Belastungsstörungen und vielen anderen mentalen Krankheiten.
Sehr gut. Ja, Marcel ist auch mit dabei, der das Unternehmen quasi gefunden hat und da ganz nah dran ist. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein.
Ja, Lars, kannst du vielleicht für uns einmal einordnen, warum ist das so wichtig? Warum gibt es eine Mental Health Crisis? Worüber sprechen wir hier überhaupt?
Ja, also die Welt befindet sich in einer globalen mentalen Gesundheitskrise. Über 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten leiden an einer mentalen Erkrankung. Die größten, die so in der Breite bekannt sind, sind Angststörungen, Depressionen. Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere: Essstörungen, Suchterkrankungen, bipolare Störungen etc. Das heißt, irgendwo über die Laufzeit eines Lebens werden 25% aller Menschen auf diesem Planeten an einer mentalen Erkrankung leiden
und ungefähr 25%.
Wow. 25% und leider auch ein Drittel dieser Patienten spricht nicht auf aktuell zugelassene Behandlungsformen an.
Oh, wow.
Wenn wir jetzt mal einfach uns zum Beispiel das Thema Depression rauspicken, reden wir da aktuell von ca. 400 Millionen Patienten global und davon ungefähr ein Drittel spricht nicht auf klassische Behandlungsformen an. Bedeutet, wir reden da irgendwo zwischen 100 bis 150 Patienten, die heute, Stand heute, behandlungsresistent depressiv sind.
100 bis 150 Millionen sind quasi einfach, man kann denen nicht helfen.
Man kann denen nicht helfen und das bedeutet auch ungefähr ein Drittel von denen wieder werden im Verlauf ihrer Krankheit versuchen, Selbstmord zu begehen.
Lars, wir sehen in den USA, wie du schon sagtest, diese massive Krise. Was sind das? Wie sehen die Zahlen in den USA aus? Ist das ähnlich ausgeprägt wie im globalen Durchschnitt? Wie ist das in den USA, dem wichtigsten Markt für pharmazeutische Produkte?
Ja, super relevante Fragen, Marcel, weil das man muss sagen, die Prävalenz, also die Häufigkeit dieser Erkrankungen ist nochmal deutlich erhöht in der westlichen Welt, interessanterweise. Das heißt, je moderner unsere Lebensumstände sind, umso anfälliger sind wir auch für diese Erkrankung, interessanterweise. Und die USA sehen da sehr ähnlich aus wie Europa. Also jetzt auch wieder, wenn wir uns da den Depressionsbereich anschauen, reden wir da über akut schwer depressiv erkrankte Menschen von ca. 30 Millionen Patienten, je nachdem zwischen, ich sag mal, 25 bis 35, je nachdem, ja, welche Statistik man sich anschaut. Und ungefähr zwischen 3 bis 7 Millionen dieser Patienten sind behandlungsresistent depressiv. Wie gesagt, sprechen nicht auf Behandlungsformen an. Und das erstreckt sich dann über alle anderen Krankheitsbereiche hinweg.
Das ist, also ich bin ja da kein Arzt und verstehe nicht alles dahinter, aber das ist einerseits klar natürlich durch schlimme Sachen wie Kriege oder so, wo dann halt Leute wirklich aus dem Krieg zurückkommen, aber auch vor allen Dingen viel, weil unser Leben immer schneller wird und wir teilweise mit diesen ganzen Social Media, Pressure, Always On und so weiter, sag ich mal, Busy Straßen, Busy City Life und so weiter, weil wir dafür nicht gemacht sind und das wird ja dann eigentlich sogar noch
und
immer mehr werden, oder? Ernährung, oder? Dann eigentlich wird es dann sogar noch mehr, oder?
Ja, exakt genau so ist es. Also ich glaube, eine gute Perspektive, sich immer zurück zu versetzen in die Frage, wie haben wir eigentlich als Homo sapiens gelebt? Also unsere biologische Form gibt es seit 400.000 Jahren auf diesem Planeten ungefähr. Und jetzt müssen wir überlegen, 380.000 Jahre davon haben wir relativ in stetigen Umfeldern gelebt. Ja. Familienclans, die irgendwie als Jäger-Sammler unterwegs waren. Und so diese, was wir heute eine mentale Erkrankung nennen, ist eigentlich ein adaptiver Mechanismus. Ich glaube, wo man sich es am einfachsten vorstellen kann, ist bei posttraumatischer Belastungsstörung. Wenn wir früher vom Säbelzahntiger oder vom Bären angegriffen wurden und überlebt haben, war die sinnvolle, überlebensfördernde Reaktion danach, wenn man irgendwo ein Geräusch im Gebüsch gehört hat, sich auf dem wegzurennen, zu verstecken, etc. Ja. So, und das heißt, all diese Krankheiten, die wir heute haben, sind adaptive Mechanismen, die aber nicht mehr in unsere moderne Welt passen. Das sind so Sachen wie Ernährung. Also dieser Überfluss an Kalorien, Zucker etc. treibt Inflammation. Inflammation kann, also erhöhte Entzündungswerte im Körper, kann biologisch Depressionen auslösen. Also das ist ein Thema. Traumata, also das ist auch was, was viel vergessen wird. Circa 25% aller Frauen und ein leicht geringerer Wert aller Männer erleidet ein sexuelles Trauma vor der Vollendung des 18. Lebensjahres. Riesengroßer Anteil natürlich. Und diese Traumata können später im Leben dann zu Depressionen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen etc. führen. Na, das sind so Themen. Dann das ganze Thema Social Media, permanente Vergleiche. Dass dieses Thema, das nennt sich Learned Helplessness, dass man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle über sein eigenes Leben. Und wir werden ja permanent mit irgendwie in den sozialen Medien Leben konfrontiert, wo man das Gefühl hat, allen anderen geht es besser als mir. Und das macht natürlich was mit Gehirnen. Und das sieht man seit der massiven Nutzung von sozialen Medien, dass wir eigentlich nochmal einen zusätzlichen exponentiellen Anstieg haben, der sicherlich auf diese Digitalisierung der Gesellschaft auch zurückzuführen ist.
Also umso wichtiger, dass es euch gibt.
Total. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, was gibt es da für neue Wirkmechanismen? Du bist ja im Feld der Psychedelics unterwegs. Was machen die anders als die klassischen SSRIs, die es da draußen gibt?
Ja, sehr gute Frage. Vielleicht, um das einmal einzuordnen. Es gibt natürlich mehrere Generationen von Antidepressiva. So seit den 50er Jahren hat sich die Pharmabranche auf mentale Erkrankungen fokussiert. Und da gab es Erstgenerationsmedikamente, die versucht haben, alle Neurotransmitter im Gehirn zu erhöhen. Serotonin, Dopamin, das sind so sogenannte Monoamin-Oxidase-Hemmer. Die nächste Generation, die vielleicht bekannter ist, ist so das Thema Prozac. Das sind die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, weil man festgestellt hat, dass gerade in den Tiermodellen Verringerung von Serotonin zu einem Phänotypen führt, den wir mit Depressionen im Tier gleichsetzen würden. Da hat man überlegt, Mensch, wenn wir Menschen das Serotonin hochfahren können, müsste es dem Menschen besser gehen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Neurotransmitter. Das heißt, es gibt verschiedene Klassen an neurotransmittermodulierenden Medikamenten. Und da muss man auch sagen, die funktionieren sehr gut für viele Patienten. Ne? 2/3 aller Patienten sprechen grundsätzlich gut auf Antidepressiva an. Deswegen auch da gibt es eine Strömung, sag ich mal, an Leuten, die wahnsinnig negativ eingestellt sind gegenüber allen Antidepressiva. Ich glaube, das ist fehlgeleitet. Ne? Also ich glaube, wir sollten dankbar sein, dass wir diese Medikamente haben. So, aber da landen wir dann irgendwann bei dem Teil der Patienten, die eben nicht mehr auf die weit verschriebenen Antidepressiva ansprechen. Und da gibt's dann, da fängt dann der Psychiater an, auch am Ende zu raten. Ne? Weil wir wissen nicht, wir haben keine guten Biomarker, um zu sagen, welche Typ der Depression hast du, sondern es ist dann wirklich Trial and Error. Wir probieren einfach Lösungsansätze aus. So, und heutzutage benutzen wir immer noch, also es gibt eine riesige Renaissance bei der Elektroschocktherapie, die sehr gut funktioniert, bedeutet aber Anästhesie und dann wirklich
Das ist verrückt.
Vollkommen verrückt mit massiven Nebenwirkungen, aber für jemanden, der sonst sich eventuell das Leben nehmen würde, natürlich eine tolle Alternative. Transkraniale magnetische Stimulation, also schwere magnetische Impulse ins Gehirn, um Neuroplastizität auszulösen, funktioniert auch. Natürlich eine sehr teure Behandlungsform. Und jetzt gibt es die nächste Generation der Medikamente, eigentlich immer eine Zufallsentdeckung. Ketamin ist ein Anästhetikum, das viel in der Notfallmedizin eingesetzt wird, weil es nicht zu Atemlähmung führt. Das heißt, jemand, der in einem Autowrack eingeklemmt ist, schwere Schmerzen hat, kann akut auch in der Situation zum Beispiel mit Ketamin betäubt werden. Und irgendwann hat die Universität in Yale festgestellt, dass Ketamin einen starken antidepressiven Effekt hat. Auf der Basis haben dann in den USA insbesondere Akademiker angefangen, Forschung mit Ketamin zu betreiben. Und Ketamin ist auf einer mittleren Dosierung ein dissoziatives Psychedelikum. Das heißt, löst einen sogenannten Trip aus. Ja. Und da hat man festgestellt, dass das sehr schnell wirksam ist. Und das ist eine schöne Alternative für Patienten, die eben in den Standardbehandlungsformen gescheitert sind, dann ein Medikament auszuprobieren, was auch schnell wirksam ist. Das ist der Vorteil von Ketamin. Mhm. Jemand, der auf Ketamin anspricht, ist in der Regel wenige Stunden nach der Behandlung depressionsfrei. Die Wirkdauer von Ketamin wird allerdings leider nur in Tagen gemessen. Das heißt, Ketamin muss dann regelmäßig als Infusion gegeben werden, um die
wöchentlich oder zweiwöchentlich.
Genau, am Anfang sogar mehrfach in der Woche und dann irgendwann versucht man, die Frequenz zu verringern. Das Problem ist, Ketamin ist nicht zugelassen als Antidepressivum. Das ist ein sogenanntes Off-Label-Treatment. Die Amerikaner sind ein bisschen bereiter als wir Europäer, out of pocket, also selber Cash zu bezahlen für die Behandlungsform. Und eine der größten Pharmafirmen der Welt, Johnson & Johnson, J&J, hat sich das Ganze dann irgendwann angeschaut und ich würde mal sagen, aus IP-Gründen sich dazu entschieden, ein Enantiomer, Ketamin liegt in der spiegelbildlichen Molekülform vor, eins der Enantiomere zu patentieren für Depressionen und als Nasenspray zu entwickeln. Das Nasenspray hat den Vorteil, es ist einfacher zu verabreichen, ne, als eine nadelbasiertes Behandlungsform. Wirkt ähnlich oder genauso gut und ist inzwischen weltweit zugelassen und in den USA sehr erfolgreich, wird da verabreicht in spezialisierten psychiatrischen Behandlungszentren zur Behandlung von sowohl behandlungsresistenter Depression als auch suizidalen Zuständen bei Patienten. Und über die letzten, ich sag mal, 15 Jahre gab es eine Renaissance, erst in der bei der akademischen Forschung zum im Gebiet der serotonergen Psychedelika. Also da die bekannten Substanzen sind LSD vielleicht als die bekannteste, Psilocybin, der Wirkstoff aus sogenannten Zauberpilzen. Dann gibt es noch weitere Substanzen wie zum Beispiel 5-MeO-DMT, kommt aus einer Kröte, diversen Pflanzen im Amazonas. DMT ist die aktive Wirksubstanz oder eine der zwei aktiven Wirksubstanzen im Ayahuasca-Gebräu. Und da hat man festgestellt, dass die ähnlich wie das Ketamin sowohl einen Trip auslösen, als aber auch diese sehr potenten, schnell wirksamen antidepressiven Effekte haben. Und was an den Substanzen interessant ist, ist, dass die Wirkdauer deutlich länger ist als vom Ketamin. Wo wir gerade gesagt haben, Ketamin sind 2 bis 3 Tage initial. Die Wirkdauer der serotonergen Psychedelika bei den Patienten, die darauf ansprechen, wird in der Regel in Wochen und Monaten gemessen, was natürlich dann irgendwann auch für den Patienten als auch für den verabreichenden Mediziner deutlich angenehmer ist. Genau, das ist das Thema, wo wir in den letzten Jahren stark zu geforscht haben.
Und Spravato, also das Medikament von Johnson & Johnson, ist ja auch auf einem sehr erfolgreichen kommerziellen Weg. Ich glaube, da wird ja von Analysten als auch vom Unternehmen selber geschätzt über 3,5 Milliarden Peak-Sales-Potenzial. Wachstumsraten, wenn man sich die letzten Quartale anguckt, teilweise von 50-60% year over year. Also es scheint auf jeden Fall einen Bedarf nach neuen Behandlungsformen zu geben in den USA zumindest.
Ja, ich meine, nachfrageseitig, das Problem ist ein riesengroßes. Also da sieht man einfach, wie groß das Need auf der Patientenseite ist. Ne? Also der Leidensdruck ist da extrem hoch. Genauso bei Spravato, wie du schon gesagt hast. Ne? Also Spravato ist jetzt gerade auf dem Weg, die 2 Milliarden Umsatzmarke zu knacken. Basieren auf ungefähr 100 bis 150.000 Patienten, die damit behandelt werden. Wenn man sich das mal überlegt, ne? Also vielleicht auch mal wirklich auf die rückblickend auf die Zahlen. Also Spravato hat mit weniger als 60.000 Patienten 1 Milliarde Umsatz gemacht. Ich hatte ja eingangs mal erwähnt, dass der adressierbare Teil der behandlungsresistent-depressiven ungefähr bei 3 bis 6 Millionen Patienten in den USA liegt. Da kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie riesig groß dieser Markt ist. Und das ist natürlich nur in diesem kleinen Teil der behandlungsresistenten, depressiven oder suizidalen Patienten, wohingegen der Gesamtbereich der mentalen Indikation natürlich noch viel größer ist.
Warum ist 2026 so ein spannendes Jahr für den Bereich Mental Health und insbesondere für Psychedelics?
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt in das Jahr der Entscheidung, wenn man so möchte. Also Medikamententwicklung dauert sehr lange, normalerweise irgendwo zwischen 10 bis 20 Jahren. Und die Firma Compass Pathways, die ich 2017 mit 2 Mitgründern gestartet habe, damals haben wir angefangen mit der präklinischen Entwicklung, hat jetzt die erste Phase 3 abgeschlossen. Das heißt, die letzte Humanstudienphase, da ist die Anforderung der FDA und der Europäischen Zulassungsbehörde, 2 Phase 3 Studien abzuschließen. Und die zweite Phase 3 wird im ersten Quartal des kommenden Jahres auslesen. Damit sind die Daten beigebracht, die relevant sind, um eine Zulassungsanfrage bei der FDA einzureichen. Und das würde dann bedeuten, dass basierend auf einem positiven Votum natürlich der FDA das erste psychedelische Medikament in den USA und dann auch im Anschluss in der Regel mit einem kleinen Zeitversatz in Europa zur Zulassung kommt, im ersten Fall für die behandlungsresistente Depression, dann aber natürlich mit der Möglichkeit der Expansion in weitere Krankheitsbereiche. Und da muss man sagen, also in den USA, die Mental Health Crisis ist da ein Riesenthema, sowohl politisch als auch in den Medien. Also da schaut aktuell jeder drauf. Einfach, weil man festgestellt hat, es gibt einmal eine Opiatskrise, die nach wie vor wütet in den USA und immer schlimmer wird. Es gibt eine Sozialitätskrise, also die im Rekordzahlen an Selbstmorden ist inzwischen die häufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den USA, was natürlich schockierend ist, wenn man sich das überlegt. Das heißt, auch da ist verstanden worden, wir müssen das Thema angehen.
Bipartisan verstanden worden.
Die Demokraten, die Republikaner, ich glaube, eines der wenigen Themen, wo man wirklich Hand in Hand sagt, da muss was passieren.
Spannend. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also ich meine, wie kommt es, dass ein Deutscher ein oder zwei in diesem Fall Psychedelics Companies startet, die auch Medikamente dann wirklich zur Zulassung bringen bei der FDA?
Ja, ich glaube ja fest an dieses Mantra des Scratch Your Own Itch im Unternehmertum. Und bei mir war es einfach so, ich war Technologieunternehmer vorher, habe diverse Tech-Companies aufgebaut und bin selber schwerst depressiv geworden und angstgestört, nachdem ich einen guten Freund verloren habe und einige andere Dinge in meinem Leben schief liefen. Und einer meiner damaligen Investoren ich habe relativ offen mit meiner Krankheit umgegangen, gesagt, mir geht's nicht gut nach der Situation mit meinem Freund und Mitarbeiter damals. Und tatsächlich hat mich einer meiner VCs angerufen, hat gesagt, sag mal, hast du schon mal über psychedelische Therapie nachgedacht? So, und irgendwie für mich war das ein Oxymoron, weil mein Verständnis von psychedelischen Substanzen war immer, die machen dich verrückt. Ne, und Therapie ist genau das Gegenteil davon.
Ja, so Party und wenn du durchgeknallt bist.
Genau. Und ne, dieses Thema auch drauf hängen bleiben war so für mich irgendwie was, was man irgendwie aus Jugendzeiten mal gehört hat. Und genau, ich habe mich dann erstmal ein paar Wochen mit der Literatur, der akademischen Literatur befasst. Und was wenige wissen, insbesondere in Europa wenige wissen, ist, es gab schon die erste psychedelische Forschungsphase, die sich über 30 Jahre erstreckt hat. Mit LSD angefangen, Psilocybin, Mescalin, diversen anderen Substanzen. 30 Jahre in den USA. In Europa wurde sogar mit Psilocybin bis in die 90er geforscht. Ich glaube, die letzte Studie war sogar hier um die Ecke in Köln. Ich glaube, 94 wurde hier die letzte Psilocybin-Studie durchgeführt. Und danach ist das Thema eingeschlafen. Trotz sensationeller Ergebnisse in einer Vielzahl von Erkrankungen. So, und für mich hat das dann bedeutet, ich habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, du, das klingt irgendwie too good to be true, aber ich habe jetzt auch alles probiert. Diverse Antidepressiva, Therapie, nichts funktioniert. Und ich hatte dann eine Psilocybin-Therapie-Session und bin innerhalb von einer Psilocybin-Erfahrung tatsächlich meine behandlungsresistente Depression und Angststörung losgeworden. So, und das hat dann auch, erst habe ich gedacht, ja, riesen Placebo-Effekt, natürlich irgendwie riesen Erfahrung und wart mal ab. Und zwei Monate später ging es mir immer noch sensationell. Und damals habe ich gedacht, Mensch, irgendwie meine Mitgründer haben damals meine vorherige Firma weitergeführt. Ich habe gedacht, auch die werden auch verrückt, wenn ich da jetzt wieder aufschlage. Was mache ich als nächstes? Und habe erstmal drüber nachgedacht. Ich habe mal ursprünglich auf Investorenseite eine In-vitro-Fertilisationsklinikenkette mit aufgebaut und hatte grundsätzlich Ahnung von, wie baut man Klinikketten. Habe gesagt, okay, komm, vielleicht können wir irgendwo in den Niederlanden, wo diverse Psychedelika geduldet werden, eine Klinikkette aufbauen, um behandlungsresistente Patienten zu behandeln. Aus meiner Sicht kein skalierfähiges Geschäftsmodell, nur durch Zufall habe ich zwei sehr nette Mitgründer in England kennengelernt, die eine sehr ähnliche Erfahrung mit ihrem Sohn hatten, der auch behandlungsresistent war, sehr unerfolgreich in Harvard behandelt wurde und dann auch deutliche Verbesserungen durch psychedelische Therapie erfahren hatte. Und die beiden haben damals schon zwei Jahre lang die Forschung finanziert und wir haben dann gesagt, Mensch, irgendwie, warum schaffen wir es nicht, das als Medikament zuzulassen? Erste Anlaufstelle war damals die Europäische Zulassungsbehörde, wo wir gefragt haben, können wir so eine Sondergenehmigung bekommen für die Therapie mit Psilocybin für sterbende Patienten, ne, um denen das Leid, also Angst und Depression auf Basis einer terminalen Diagnose zu überwinden. Und die EMA hat gesagt, auf gar keinen Fall, wir finden das so gut, wir wollen euch eigentlich unterstützen, das Ganze als echtes Medikament für alle Depressiven zu entwickeln. So, jetzt muss man sagen, meine Mitgründer waren nicht mehr die Jüngsten, die waren damals 15, 60 Jahre alt. Haben gesagt, ey, eigentlich wollten wir kein Startup mehr gründen. Und deswegen mein Mitgründer George hat immer gesagt, das ist ein involuntary Startup. Und wir haben uns damals dann zusammengefunden und haben gesagt, komm, wir bauen das auf, es muss passieren. Wir haben selber gesehen, wie gut das funktioniert. Und haben dann eigentlich 2017 gesagt, das probieren wir jetzt mal aus, ob wir das nicht, die Wirkstoffklasse nicht zur Zulassung bringen können.
Und das hat dann bis hoffentlich 2026, wir werden es dann nächstes Jahr sehen, gedauert, wie lange dann so ein Ritt ist. Sag mal, bei uns in der Startup-Szene ist auch dieses Thema Depressionen, wird immer offener auch kommuniziert. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses, du bist halt auf dem Rollercoaster, ne? Also dann raced du 100 Millionen und dann wirst du doch wieder pleite und dann, wenn du es erzählen magst, ich glaube, ich selber war auch das ein oder andere Mal so on the edge, ne, wo ich dachte so irgendwie, ne, jetzt komme ich nicht mehr ganz so lächelnd ins Büro und schwierige Zeiten. Wie merkt man so eine echte Depression oder und vor allen Dingen, wie geht's da wieder raus? Bist du dann einfach quasi, du bist so kraftlos, mutlos und denkst, hast irgendwie so einen Schleier vor dir und dann auf einmal ist der weg? Also das muss ja auch total krass gewesen sein.
Ja, das ist eine super Frage, weil da muss man auch wieder sagen, es gibt nicht die eine Depression. Mhm. Depression hat viele verschiedene Facetten. Vielleicht ein Thema zum Beispiel, manche Leute schlafen gar nicht und andere Patienten schlafen die ganze Zeit und sind immer müde.
Ja.
So, das heißt, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen von. Das heißt, man schaut sich eigentlich so die Veränderung an. Also für mich war es ganz konkret genau das, was du sagst, ein bisschen dieser graue Schleier. Ne? Also dieses Thema Hoffnungslosigkeit spielt da eine große Rolle.
Was übrigens entstehen kann, obwohl alles total super ist. Ich habe schon mit Gründern gesprochen, die haben eine tolle Frau, gesunde Kinder, eigentlich gerade einen riesen Exit gemacht, aber irgendwie, warum auch immer, fehlt ihnen Perspektive und die sagen halt, ich weiß nicht mehr weiter.
Riesen-Exit, Riesenthema. Also die meisten Freunde von mir, die Riesen-Exits hingelegt haben, haben danach erstmal eine depressive Episode. Also gerade ein Gründer, bei dem ich in der Firma investiert war, der hat gerade ein einzelnes Medikament für 1,3 Milliarden verkauft.
Ja.
Der hat gesagt, der war danach am Boden zerstört. Er konnte sich das einfach nicht erklären, aber da hat so ein bisschen dann einfach der Purpose hat geschiftet. Ja. Also Purpose ist ein wichtiges Thema. Menschen brauchen einen Sinn. Ja, also das, wir sind irgendwie sinngetriebene Wesen. Ja. Der war dann weg. So, genau. Also bei mir war es eher so dieses Thema starke Angststörung hatte ich. Dieses Thema Angst vor dem Tod war ganz präsent dann irgendwann. Das war durch den Tod von meinem Freund ausgelöst, sicherlich mit. Dieses Thema Hoffnungslosigkeit, auch da so ein Stück weit grundlos, muss man tatsächlich sagen. Ne? Ja. Und auf Basis, also bei mir war es, glaube ich, auch ein Effekt, dass das Verrückte ist, dass Antidepressiva und angstlösende Mittel als eine Nebenwirkung Depressionen haben. Na, das heißt also, bei mir war eher der Effekt, dass am Anfang ging es mir gar nicht so schlecht und jetzt quasi mit jeder weiteren Behandlungsversuch ging es mir schlechter. So. Und bei mir hat sich das dann insbesondere daran niedergeschlagen, dass ich hatte keine Antriebslosigkeit, ich war immer noch jeden Tag im Büro und so, das war bei mir nicht das Thema, es war wirklich so dieses Thema, dass ich überhaupt keine emotionale Bandbreite mehr hatte, also weder Traurigkeit noch Freude an irgendwas und alles war grau. Das kann man schon so sagen. Und das war halt insbesondere sehr interessant mit der psychedelischen Therapie dann. Ich weiß noch, als ich dann aus der Erfahrung rauskam, auf einmal die ganze Welt halt wieder gestrahlt. Also dieses Thema Hoffnung war wieder da. Du hast irgendwie dieses. Und dieses, ich habe mich immer in Gedankengängen. Also ich habe Probleme, auch gerade auch in der Firma vielleicht. Ich war gefangen in diesem Problem. Und ich konnte mich nicht aus diesem Gedankenloop lösen. Und das ist dieser Effekt von den Psychedelika, dass sie einfach diese. Dieses Gefangensein in Gedankenloops aufbrechen und dir durch diese Neuroplastizität, also dieses massive Vergrößerung von synaptischem Potenzial ermöglichen, komplett neue Verhaltensweisen zu formen. Und das ist der interessante Langzeiteffekt. Du kommst aus dieser Erfahrung raus, du bist, wenn es für dich funktioniert hat, nicht mehr depressiv und dann hast du dieses plastische Fenster, indem du Veränderungen in deinem Leben vornehmen, kannst du dich hoffentlich dann auch langfristig aus der Depression raushalten.
Und heutzutage nimmst du das nicht mehr, ne? Oder musst du das noch?
Also, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Also, ich habe seitdem auch Psychedelika genommen. Weniger häufig, als ich eigentlich wollte. Also, für mich, ich habe damals gesagt, so, eigentlich würde ich gerne zweimal im Jahr eine psychedelische Erfahrung machen. Einfach
Bewusstseinserweiterung.
Aber nicht Verarbeitung.
Du bist wirklich geheilt sozusagen.
Genau, also mir geht es seit 2016 blendend. Aber dadurch, dass ich danach noch psychedelische Erfahrungen gemacht habe, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das nicht auch einen positiven Effekt hatte, um mich aus der Depression rauszuhalten. Und vielleicht da noch eine kleine Anekdote, weil Frank, das, was du gesagt hast, Gründer haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, Angststörung oder Depression zu entwickeln. Du hast einfach dieses wahnsinnig hektische Umfeld, du schläfst wenig, ne, du hast permanent Stress.
Wir sind dafür einfach nicht gemacht wahrscheinlich.
Wir
stehen halt jeden Morgen auf, dann gehen wir gucken, wo ist der nächste Bär oder jagen den, was immer so. Und auf einmal geht's bam, rauf, runter, zack, hier, und dann.
Exakt, unsere Gehirne sind dafür einfach nicht ausgelegt, den Lifestyle, den wir heute haben. Aber ich bin damals nämlich nach der Gründung der Firma dann sehr schnell ins Silicon Valley geflogen und habe dann die Story damals da gepitcht. Und da gab es so ein richtiges Unverständnis, wo die sagten, ja, also wie so als Medikament irgendwie, wir nehmen doch hier alle die ganze Zeit Psychedelika. Also ich würde jetzt keine Namen nennen, aber einige der bekanntesten Köpfe der amerikanischen Startup-Szene und VCs nehmen in regelmäßigen Intervallen, meistens so 3 bis 6 Monate, hohe Dosen an Psychedelika. Und das war ein ganz interessanter Effekt, weil die musste man erstmal davon überzeugen, dass es da ein kommerzielles Motiv gibt und dass es Sinn macht, diese Substanzen als Medikament zu entwickeln. Also ganz andere Denke als bei uns in Europa.
Aber vielleicht nochmal Double-Clicking auf die Psychedelika, wie die wirken im Vergleich auch zu klassischen Antidepressiva. Du hattest auch den Effekt angesprochen mit Nebenwirkungen. Also ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis. Sind leider auch ein paar Personen müssen Antidepressiva nehmen und da sind dann auch Nebeneffekte, Gewichtszunahme, teilweise Haarausfall, dieses Stumpfheit, also irgendwie man ist nicht mehr traurig, aber man ist auch nicht mehr fröhlich, sondern es ist halt einfach so
ruhig gestellt.
Genau, es ist halt auch schwierig, insbesondere wenn du dann vielleicht auch Kinder hast, Familie hast. Vielleicht kannst du das noch einmal so kurz einordnen, wie Psychedelika wirken im Vergleich zu den anderen, wie lange die auch im Körper sind, welche Nebenwirkungen die haben oder vielleicht gibt es da auch gar nicht so wirklich Nebenwirkungen.
Ja, sehr vielschichtige Frage, ich versuche mal einzuordnen. Und zwar ein ganz anderer Wirkmechanismus. Also wir fokussieren uns hier nicht auf die Veränderung von Neurotransmittern, was so diese klassischen Antidepressiva, wie gesagt, gemacht haben, sondern ich glaube, der erste Aspekt, wenn man jetzt erstmal von der biologischen Warte auf die Effektivität der Medikamente eingeht, nach Einnahme aktivieren die Substanzen eine Vielzahl an Serotonin-Rezeptoren, ein paar andere Rezeptoren auch, um das zu vereinfachen, es gibt einen Serotonin-Rezeptor, der für die psychedelische Wirkung verantwortlich ist. Normalerweise bindet da unser eigener Neurotransmitter Serotonin dran. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, dann bindet das Serotonin, dreht das Schloss auf und die Tür geht auf. Interessanterweise drehen die Psychedelika das Schloss nochmal weiter, die Tür geht auch auf, aber zu einer ganz anderen Welt. Ja, das heißt, sie überaktivieren das Gehirn. Und das sieht ganz interessant aus, wenn man sich das in bildgebenden Verfahren dann anschaut, sieht man diese wahnsinnige Konnektivität übers Gehirn hinweg. Auf einmal verbinden sich da Hirnareale, die sonst nicht miteinander kommunizieren. Und das führt dann zu diesen typischen psychedelischen Erfahrungen, Halluzinationen, Illusionen, Wahrnehmungsveränderungen. Und auf sehr hohen Dosen führt das auch zu einem Verlust des Ich-Bewusstseins. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil in der Depression oder der Angststörung ist dieses Ich-Bewusstsein massiv verstärkt. Also man hat diesen ich-bezogenen Narrativ. Ne? Das ganze Leben ist extremst von Negativität geprägt. Wenn man darüber nachdenkt, Depression ist insbesondere so dieses Hadern mit der Vergangenheit. Und wenn man möchte, ist Angst vielleicht die andere Seite der Medaille, dieses Hadern mit der Zukunft. Na, aber grundsätzlich sehr ähnliche Krankheitsprinzipien. Und das Ganze findet sich in einem bestimmten Netzwerk im Gehirn, dem sogenannten Default Mode Network. Also das ist das Netzwerk, was so aktiv ist, wenn wir, ich sag mal, man sitzt irgendwo, wartet und denkt nach. Man denkt mal immer aus der Ich-Perspektive und in der Depression ist das ein sehr negatives, negativ verstärktes Denken über die Welt. Also man hat einfach, ich sag mal, anstatt der rosaroten Brille hat man die graue Brille auf. Ja. Und durch diese Plastizität, also dieses Verbinden dieser verschiedenen Hirnareale, wird dieser Narrativ aufgebrochen. Das Ich wird ausgeknipst. Die subjektive Erfahrung davon kann sein, eine Einheitserfahrung, also dieses Gefühl, man ist eins mit allem, wird Teil von einem globalen Bewusstsein. Das wäre so typisch der subjektive Effekt. Und irgendwann nach 5 bis 6 Stunden kommt die Erfahrung dann zu einem Ende. Und was dann passiert ist, das Gehirn geht in seinen, ich sag mal, Ausgangszustand zurück, aber nicht ganz. Was wir festgestellt haben, ist, dass diese pathologische Verstärkung des Ich-Bewusstseins aufgebrochen ist. Das heißt, dieser starke negative Narrativ ist weg. Das heißt, es shiftet, also diese ganze Wahrnehmung shiftet zu einer vielleicht von der grundsätzlichen Erwartungshaltung diese Glas halb voll, nicht Glas halb leer. Das ist vielleicht so die beste Beschreibung davon, was die Patienten wahrnehmen. Und was auf der physiologischen Ebene passiert ist, zum einen massiv wird die Inflammation im Gehirn gesenkt. Also bei Depressionen hat man auch ganz starke Neuroinflammation, insbesondere bei der behandlungsresistenten Depression, was die Krankheit verstärkt. Dann sieht man eine massive Steigerung der Plastizität. Plastizität bedeutet, unsere Neuronen sind mit anderen Neuronen über synaptische Verbindungen miteinander kommunizieren, die über sowohl Neurotransmitter als auch elektrische Reizweiterleitung. Bei der psychedelischen Erfahrung, was wir gesehen haben, zum Beispiel im Schwein, ist, dass wir die synaptische Konnektivität um ca. 20% steigern. Das bedeutet aber Milliarden neuer synaptischer Verbindungen. Und nun ist es so, Synapsen, die wir aktiv nutzen, steigern sich und bleiben aktiv. Synapsen, die wir nicht nutzen, sterben ab. Und in der Depression, die Depression hat einen physischen Ort bei uns im präfrontalen Kortex, das kann man auch zeigen, da verringert sich die Hirndichte. Und was wir zeigen können, ist, nach der Behandlung mit Psychedelika, sowohl im Tier als auch im Menschen, erhöht sich die Synapsendichte. Und das ist stark korreliert halt mit der Verbesserung des Gesundheitszustands. Dann zu der zweite Teil der Frage war die Nebenwirkung.
Ja.
Akut würden, jetzt aus der rein medizinischen Sicht, würde man sagen, die Halluzinationen werden häufig als Nebenwirkung gewertet. Aus psychologischer Sicht würden wir sagen, eher nicht, sondern es ist ein Teil der therapeutischen Erfahrung. Genau. Was wir häufig sehen ist, ne, haben eingangs schon darüber gesprochen, vielfach gibt es auch einen Grund, einen biografischen Grund für die Depression. Ja. Das kann ein Trauma sein, das kann irgendwie das Gefühl von Gefangensein in einer Situation, diese erlernte Hilflosigkeit sein. Und häufig kommen die Patienten zu einer Resolution. Also was wir häufig hören, die Patienten kommen aus der Erfahrung raus und sagen, Mensch, das hat sich angefühlt wie 20 Jahre Psychotherapie kondensiert in 6 Stunden. Das spielt sicherlich eine Rolle. Akute physiologische Nebenwirkungen wären Angst. Ja, das ist typischerweise
während der Erfahrung.
Jetzt
nicht 2-3 Tage später. Nee,
genau. Also es ist tatsächlich akut und der Therapeut ist dabei, weil sich einfach das Bewusstsein so stark verändert in dem Moment. Ja. Dann Kopfschmerzen am nächsten Tag, typisch, weil das Gehirn natürlich auf einmal für 6 Stunden in einem massiv erhöhten energetischen Zustand war. Sonst sehen wir aber zum Beispiel jetzt eine typische Frage, es ist klassifiziert als eine Droge heutzutage, ist die Frage von Sucht und Abhängigkeit. Ja. Was die Patienten häufig sagen, wenn die aus der Erfahrung rauskommen, Mensch, das war toll, das war Lebensveränderung, das will ich jetzt erstmal die nächsten Monate nicht mehr machen, weil es so intensiv ist und erstmal verarbeitet werden möchte. Biologisch steht dahinter, was ganz interessant ist, man kann tatsächlich nicht physiologisch abhängig werden von diesen Substanzen, weil wenn die Substanz, in dem Fall das Psilocybin, an die Serotoninrezeptoren gebunden hat, werden diese in die Zelle internalisiert. Und da werden die verstoffwechselt. Das heißt, die Rezeptoren bestehen nicht mehr. Es dauert circa 10 Tage, bis die Rezeptoren wieder aufgebaut wurden, also bis DNA ausgelesen, Proteine produziert und die Rezeptoren auf der Zelloberfläche wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, um eine intensive psychedelische Erfahrung zu haben, brauche ich 10 Tage Abstand. Das heißt also, dieses typische Suchterkrankung mit Opiaten, Amphetaminen, Kokain etc., wo man mehrfach am Tag konsumiert, wäre gar nicht physiologisch möglich. Von daher vom Nebenwirkungsprofil eine sehr saubere Substanz. Mhm. Klasse.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zurückzuspringen. Du hattest gesagt, du warst in den USA und hast Investorengeld eingesammelt für Compass Pathways. Wer waren so die ersten Investoren, die dir Geld gegeben haben? Waren da ein paar große Namen mit dabei?
Genau. Also initial die Seed-Runde haben wir damals geraced von Peter Thiel und seinem Family Office oder Fund, Thiel Capital. Ja. Mike Novogratz, einer der Größen der Krypto-Szene, und Christian Angermeier, die damals sehr stark daran geglaubt haben, dass es eine Veränderung im Psychiatriebereich geben sollte. Peter fand es insbesondere cool, weil er gesagt hat, hey, das ist so orthogonal, ich investiere in die Dinge, an die keiner glaubt. Und wir hatten eigentlich diese zwei Effekte. Wie gesagt, ich war im Silicon Valley und da die VCs bei den großen Top-VCs haben gesagt, hey, hier konsumiert jeder Psychedelics. Was ist das? Wie soll das funktionieren als Geschäftsmodell? Und die Boston-Crew der Biotech-Investoren haben gesagt, hey, das ist zu wild. Die FDA wird niemals ein psychedelisches Medikament zulassen. Dann standen wir da. Und das war cool zu sehen. Also mit Peter Thiel und Christian hat es nicht lange gedauert, dass die gesagt haben, hey, das macht total Sinn. Da wollen wir dabei sein.
Ich meine, mittlerweile hat ja auch Spravato durchaus bewiesen, wie wir eingangs sagten, dass es ein Milliardenmarkt ist. Ein Hauptkritikpunkt an Psychedelics ist oft, dass es zu kompliziert, um in den Markt wirklich nachhaltig zu bringen. Wie gesagt, jetzt sehen wir durch Spravato, dass es 6.000 Kliniken gibt. Ich glaube, 600 davon machen den Großteil des Umsatzes für Johnson & Johnson. Kannst du uns einmal erklären, wie dieses Modell funktioniert mit diesen Kliniken? Wie muss man sich das vorstellen? Wie verdienen die Kliniken Geld?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir vielleicht auch eingangs gar nicht gesagt. Also diese Therapie findet aktuell im klinischen Umfeld statt. Bedeutet halt, verschreiben würde ein Psychiater, verabreichen würde ein geschulter Mitarbeiter, entweder ein Psychotherapeut, eine psychiatrische Krankenschwester, Sozialarbeiter etc. Ja. In einem klinischen Umfeld. In einem klinischen Umfeld bedeutet hier in einer Klinik, wohingegen die Behandlungsräume sehen sehr aus wie ein schönes Wohnzimmer eingerichtet. Während der Erfahrung liegt der Patient auf einem Sofa, hört Musik, hat eine Augenbinde auf, um sich auf seine innere Erfahrung zu fokussieren. Und die ganze Erfahrung dauert circa 6 Stunden mit dem Psilocybin. Die echten psychedelischen Effekte, ich würde sagen 4 bis 5 Stunden eher und dann so. Noch so ein bisschen Nachbereitung.
Ja.
Genau, und inzwischen gibt es sehr viele, wie du sagtest, spezialisierte Kliniken. Also in dem Spravato-Modell gibt es circa 6.000 Kliniken, die unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen des Hochrampens sitzen. Wie du schon sagtest, auch da wieder dieses typische 80-20-Verhältnis. Also in dem Fall ist sogar noch stärker. 10% der Kliniken generieren 80% der ungefähr 2 Milliarden Umsatz vom Spravato. Und diese Kliniken wären dann auch der erste Anlaufpunkt für die Psilocybin-Therapie. Darüber hinaus gibt es dann noch die Kliniken, die heute immer noch mit Infusionsketamin arbeiten. Darüber hinaus gibt es auch viele andere Institutionen, die darauf warten, Psilocybin anzuwenden. Zum Beispiel, es gibt eine riesen etablierte Kliniken-Industrie in den USA zur Behandlung von Suchterkrankungen. Suchterkrankungen, ein Riesenthema. Jetzt Alkoholsucht ungefähr gleich, USA, Europa, aber in den USA natürlich noch dieser massive Missbrauch an Opiaten. Mhm. So, das heißt, auch diese Kliniken sind dafür ausgelegt, die psychedelische Therapie anzuwenden. Und dann gibt es inzwischen sehr große Gruppen. Also auch ich spreche gerade regelmäßig mit großen Private Equity Häusern in den USA, die jetzt sagen, hey, wir haben jetzt Spravato, wir haben Ketamin, wir haben diese transkraniale magnetische Stimulation, die auch gut funktioniert. Das sind alles Modelle, wo der Patient gelegentlich in die Klinik kommt und behandelt wird. Jetzt kommt das Psilocybin demnächst und dann sind natürlich noch einige andere Substanzen in der Pipeline, wo jetzt ein komplett neues Modell entsteht. Da gibt es natürlich, wenn jetzt so der Biotechnologie-Investor da drauf guckt, sagt der Mensch, das ist ein neues Modell, das ist irgendwie schwer vorstellbar, wie soll das skalieren? Helfen tut das Spravato. Die letzten Analystenerwartungen sind irgendwo 5 Milliarden Peak Sales, aber halt eben nur in diesen 2 Indikationen, wo Psilocybin natürlich eine viel größere Bandbreite hat. Das heißt, allein da ist das Marktpotenzial viel größer. Und ich würde da einfach auch sagen, was sind die Analogien? Was sind andere Behandlungsformen, die in den Markt gekommen sind und riesengroß geworden sind? Also zum Beispiel Infusionskliniken für Onkologie. Ohne Ende. Hat jede mittelgroße Stadt hat natürlich Infusionskliniken, insbesondere auch jetzt nicht nur für Onko, sondern auch für Autoimmunerkrankungen. Das ganze Thema Dialyse, ne? Fresenius, was man in Europa wahrscheinlich kennt, ne? Ist eine unfassbar große Klinikeninfrastruktur, die da aufgebaut werden musste, um Dialyse anzubieten. Ja, und jetzt hat man, wenn man sich das jetzt überlegt, bei unseren, also wir arbeiten, also mein ehemaliges Team, ich bin heute extern, aber das Team, was heute Kompass leitet, führt in über 100 Universitäten psychedelische Studien durch. Und wenn man sich das vorstellt, dass am Ende ist das ein IKEA eingerichtetes Wohnzimmer. Ne? Also es ist jetzt nicht komplex, diese Behandlungsräume einzusetzen. Und man muss auch verstehen, also gerade auf der Therapeutenseite ist die Nachfrage, die Behandlungsform anzubieten, riesig. Na, weil du hast da Patienten, die sprechen auf nichts an. Gibt nichts Frustrierenderes. Du baust ja auch eine persönliche Beziehung auf zu Patienten, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre depressiv sind.
Du hast Angst, dass sie sich umbringen.
Du hast permanent Angst, dass sie sich umbringen. Und auf einmal hast du was funktioniert. Ja. Das heißt also, wir haben eine Nachfrage gehabt damals an Therapeuten, die an diesen Studien teilnehmen wollten, die inzwischen nicht nur Psilocybin gemacht haben, sondern auch MDMA, 5-MeO-DMT, die inzwischen super ausgebildete Therapeuten sind und einfach nur darauf warten, ihre eigene Praxis umzubauen von einer klassischen psychotherapeutischen Einrichtung hin zu einer psychedelischen Einrichtung, weil die natürlich auch mehr Patienten pro Zeiteinheit sehen können. Und ich glaube, da ist am besten, wenn man drüber nachdenkt, in den USA allein irgendwo zwischen 90 bis 100 Milliarden ist der Markt für Psychotherapie in den USA.
Krass.
Und jetzt kann jeder sich selber überlegen, wie viel davon wird in der Zukunft von psychedelischer Therapie ersetzt werden. Aber selbst wenn man sagt, irgendwie nur ne, konservativ 5 bis 20%, kann man sich überlegen, wie riesig dieser Markt sein wird.
Ja.
Das ist nur USA.
Das ist nur USA. Und die Kliniken selber, die können das dann stundenweise abrechnen? Muss man dafür speziell ausgebildet sein? Du sagtest eingangs, der Psychotherapeut, der verschreibt das, aber dann die Behandlung selber ist sehr nach innen gerichtet. Das heißt, der Patient wird beobachtet, aber da erfolgt dann keine psychologische Beratung oder Therapie dann während der Erfahrung, richtig?
Genau, das ist richtig. Also verschreiben wird der Psychiater und dann in den Kliniken verabreicht und der Patient in der Tat wird dann betreut von einem Therapeuten. Der für den Therapeuten meistens eine langweilige Angelegenheit, weil, wie gesagt, der Patient nach innen gerichtet da liegt. Klar, gibt es immer wieder Patienten, die dann vielleicht irgendwo eine ängstliche Episode haben, wo die dann mal in einen Austausch gehen mit dem Therapeuten, der die beruhigt und dadurch leitet, sage ich mal, durch die Erfahrung. Aber das ist keine aktive Therapie, die da stattfindet. Von daher auf der Ebene stark skalierbar.
Jetzt gibt es auch noch politische Schützenhilfe und und auch Support durch die FDA. Ich glaube, die FDA selbst, die war ja eigentlich immer, zumindest so wie wir das verstanden haben, immer recht positiv dem Ganzen gegenüber. Hat ja auch in den Zulassungsverfahren, in dem Setup der klinischen Studien auch immer viel Feedback gegeben. Aber jetzt kommt die Trump Administration, hat sogar einen eigenen Kryptozar ernannt. Wie hat sich da nochmal das Bild verändert? Wie blickst du da drauf?
Ja, also ich glaube, der politische Konsens ist einfach da, dass Innovation im Mental Health Bereich in den USA passieren muss. Das wurde sowohl von der Biden Administration gepusht, aber nochmal deutlich stärker, wie du schon sagst, von der Trump Administration. Und da gibt es unterschiedliche Strömungen, die dazu führen. Also es gab sowohl Studien mit Veteranen, insbesondere aus den Spezialeinheiten der USA, Navy SEALs, die auch aktiv im Kongress gesprochen haben. Senatoren sowohl auf Demokratenseite als auch Republikanerseite haben sich dem Thema verschrieben und auch insbesondere dazu geführt, dass inzwischen wieder Bundesmittel auch in die Forschung fließen. Also wir waren darauf angewiesen, halt privat Kapital einzusammeln, um die Forschung voranzutreiben. Inzwischen gibt es auch wieder staatliche Mittel. Compass hat jetzt auch gerade announced, Compass hat es noch nicht announced, aber die VA, also der Alumni-Verband der Veteranen in den USA, dass eine große PTSD-Depressionsstudie mit Psilocybin finanziert durch Mittel der VA durchgeführt werden. Und dann, wie gesagt, die Administration selber, die FDA war immer sehr rational, muss man sagen, und überhaupt nicht emotional, weil es, wenn man sich einfach nackt auf die Daten geguckt hat, gibt es keine Behandlungsform im Bereich der Therapeutika, die jemals solche Effektgrößen abgeliefert hat. Deswegen hat die FDA immer gesagt, das ist absolut förderungswürdig und wir müssen diese Medikamente erforschen. Die FDA sagt einfach ganz stumpf, wenn wir ein Medikament haben, was funktioniert und was sicher ist, wird es zur Zulassung kommen. Da gibt es keine Ideologie. Die Trump Administration hat einige wichtige Themen im Gesundheitsbereich definiert und Mental Health ist da ein Riesenthema. Man hat auch gesagt, es gibt diverse Förderprogramme für Medikamentenentwicklung. Also wir haben sehr früh die Breakthrough Therapy Designation bekommen, was dann dazu führt, dass man nochmal einen engeren Austausch mit der Agency hat und häufiger Rücksprache halten kann zum Studiendesign, dass man am Ende auch wirklich die Daten abliefert, die zur Zulassung führen, dass man dann deutlich kürzere Wartezeiten hat auch. Um am Ende, man braucht auch für jede Studienphase eine Zulassung in den USA, um diese Entwicklung möglichst schnell vorantreiben zu können. Genau, und inzwischen ist es ja so weit, dass die FDA letzte Woche on record gegangen ist und gesagt hat, wir brauchen auch eigentlich nur noch eine Studie über alle Gesundheitsbereiche hinweg. Eine positive Studie für die Zulassung, die hat Compass ja inzwischen schon abgeliefert. Spielt jetzt für Compass keine große Rolle mehr, weil das Team auch ja vor kurzem im Quartalsreporting gesagt hat, dass in Q1 die zweite Phase 3-Studie ausgelesen wird. Nun ist es aber auch so, genau das, was du angesprochen hast, also über RFK, Macquarie, Dr. Oz, sind alles extreme Unterstützer der psychedelischen Therapie. Ein Beispiel, RFKs Söhne waren selbst Soldaten, Veteranen, traumatisiert, selber im Untergrund mit psychedelischer Therapie behandelt worden, mit extrem gutem Ergebnis, sodass er auch nochmal diese persönliche Warte hat. Und das ist das ist schön zu sehen, dass es ein Thema gibt, wo sich die Republikaner und Demokraten einig sind.
Dann lass uns direkt bei dem, du hast ja schon angesprochen, Q1, kommen ja nochmal ein paar Daten raus. Im August kam das erste Datenpaket raus zu der Phase 3-Studie. Danach ging der Aktienkurs erstmal um 50% nach unten. Woher kommen diese Schwankungen bei den Biotech-Stocks? Und kannst du das für uns einmal einordnen?
Ja, wenn wir das wüssten, wären wir alle deutlich reicher. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Investorengruppen, die unterschiedlich auf diese Ergebnisse schauen. Also ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, die Studienergebnisse der ersten Phase 3 waren ziemlich vergleichbar mit den Ergebnissen der einen Spravato-Studie, die am Ende für die Zulassung von Spravato verantwortlich war. Ne? Also Spravato hat insgesamt 3 Phase 3 Studien durchgeführt. Eine war positiv. Das war ausreichend für die Zulassung. Das heißt, eigentlich muss man sagen, wenn man da mal ganz neutral drauf guckt, super Ergebnis. Damit hat Compass eigentlich schon den Haken hinter die Zulassung gesetzt gehabt, aus meiner externen Warte. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich auch viele weniger spezialisierte Investoren in diesem Thema Psychedelika. Das ist jetzt ein Thema, wo auch viele Retail-Investoren drin sind, die das Ergebnis vielleicht nicht richtig einordnen konnten, was dann zu einem starken Verkaufsdruck sicherlich bei dem Stock geführt hat. Wenn ich mit den Spezialisten danach geredet habe, die waren alle sehr happy mit dem Ergebnis. Und was man ja auch gesehen hat, dann über die Monate danach gab es eine starke Korrektur. Und ich glaube, also jetzt sind wir inzwischen
deutlich, ja,
irgendwie 150% im Plus, ja, vom Tiefpunkt diesen Jahres. Das heißt also, man sieht schon, über Zeit sind auch diese sehr ineffizienten Kapitalmärkte dann doch teileffizient. Aber ja, man sieht, das ordnet sich dann schon ein. Ich glaube, jetzt auch als heute nur noch Shareholder in meinen beiden Firmen, dass diese Firmen immer noch massiv unterbewertet sind, gemessen am absoluten Potenzial. Also wenn man normalerweise schaut,
Firmen. Auch den Wahrscheinlichkeiten, ne? Also wie wahrscheinlich, es kann natürlich schief gehen, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es durchgeht und wie groß ist das Potenzial, dann mag da gerade eine ineffiziente Bepreisung im Aktienmarkt sein.
Das ist ein super Punkt, über den wir nämlich noch gar nicht gesprochen haben. Ne? Das ist ein bisschen anders als im Tech-Bereich, im Biotech-Bereich. Weiß man ja, gibt es Datenbanken, wo man sich eigentlich anschauen kann, wie wahrscheinlich ist, dass ein Medikament zur Zulassung kommt von der Phase 1, Phase 2, Phase 3, pro Krankheitsgebiet etc. Und da ein Medikament hat leider sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, ne, unter 1% überhaupt es zu schaffen. Allerdings ein Medikament, was eine Phase 3 positiv abgeschlossen hat, hat irgendwo zwischen 80-90% Wahrscheinlichkeit der Zulassung. So. Und dann spricht man über einen Markt, der riesengroß ist. Das heißt, ein Medikament normalerweise in der Phase 3 in Schizophrenie, Depression, Angststörung, also eine Firma, die das Medikament entwickelt, ist in der Regel irgendwo zwischen 4-8 Milliarden wert. Ne? Und da sind wir natürlich noch weit von entfernt mit der Zulassung. Da gab es jetzt einige gute Beispiele. Karuna Therapeutics ist eine Firma, die hat ein neues Schizophrenie-Medikament entwickelt, was ein kleinerer Markt ist als der Depressionsmarkt. Aber wurde zum Beispiel für 14,5 Milliarden dann von BMS akquiriert. Wettbewerb von den Cerevel, ähnliches Medikament in der Entwicklung gehabt. In der Phase 2 wurde für knapp 9 Milliarden gekauft. Also man sieht, ne, da gibt es noch viel Potenzial. Und ich glaube, um das zu heben, muss das Verständnis irgendwann einmal da sein, wie skalieren diese Medikamente bei der Zulassung. Was da natürlich jetzt gerade hilft, ist zu sehen, wir haben jetzt Spravato, wir sehen, wie eine psychedelische, ja, Medikation skalieren kann. Und wenn man sich das anschaut, Spravato, wie gesagt, jetzt gerade kurz vor der 2 Milliarden Umsatzmarke aufs Jahr gerechnet, das durchschnittliche Pharma-Multiple auf Sales ist irgendwo aktuell, glaube ich, bei 5,5 Mal. Ne, da wissen wir auch, dann sehen wir halt irgendwie, allein das Spravato-Programm ist irgendwo aktuell zwischen 10 bis 15 Milliarden wert. Und da hat man dann natürlich schon eine ganz gute Comparator für das, was Psilocybin irgendwann möglicherweise abliefern könnte.
Was wir übrigens interessanterweise sehen, dass wenn kleinere, mittlere Unternehmen, die an der Börse sind, recht frühphasig, so ineffizient traden, dass dann PIs oder Strategen wirklich auch die Unternehmen von der Börse nehmen. Natürlich dann nochmal für uns teilweise mit Gewinnen, aber eigentlich wäre da noch viel mehr möglich, weil die wollen ja auch nochmal dreimal ihr Geld verdienen. Also diese Ineffizienz an den Börsen mit so Unternehmen wie Compass Pathways ist schon sehr eindrucksvoll, aber bietet natürlich auch tolle Chancen.
Super Thema. Und das ist auch eine Frage, warum wurden die psychedelischen Companies noch nicht gekauft von Pharma? Also ja, das ist, wir haben ja bei Compass damals Otsuka, einer der größten japanischen Pharmafirmen, einer der Top-Pharmas der Welt, war einer unserer Investoren, der dann in der Series B damals bei uns eingestiegen ist und gesagt hat, Wahnsinn, ja, die Effekt-Size sind so beeindruckend. Wir haben dann irgendwann es auch geschafft, den CEO von Otsuka, einer der erfolgreichsten Medikamententwickler, im Psychiatriebereich für uns zu gewinnen. Der hat dann die Seiten gewechselt, ist von Otsuka gewechselt und CEO von Compass geworden, Kabir Nath, der die Firma extremst mit einer ruhigen Hand führt, was in dem Bereich sicherlich sehr wichtig ist. Wenn man mit den Pharmafirmen spricht, es gab Akquisitionen, zum Beispiel eine Firma, Gilgamesh, die frühphasig auch psychedelische Medikamente entwickelt, hat einen 2 Milliarden Deal mit AbbVie abgeschlossen, hat eins ihrer Substanzen für 1,3 Milliarden an AbbVie auch verkauft. Deutlich früher als Compass. Wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem aktuellen Börsenwert von Compass, gibt es da diesen massives Differential. Und einer der Dinge, die wir gehört haben, generell aktuell im Biotech-Markt, ist, dass es diese Dislokation der Bewertung bei den Biotechnologiefirmen gab. Viele von denen haben ja sogar unter ihrem Cash-Bestand getradet, was ja verrückt ist. Und die Boards, also die Aufsichtsräte im Deutschen, wenn die ein Angebot von Pharma bekommen haben, die gesagt, ja, aber wir sind ja eigentlich, wenn wir da mal jetzt neutral drauf gucken, müssten wir das Vierfache wert sein.
Ja.
So, die M&A-BD-Manager in den Pharmafirmen sagen, sind dann mit, haben gesagt, okay, dann müssen wir halt für eine Firma, die heute eine Milliarde wert ist, 4 Milliarden hinlegen, damit der Aufsichtsrat der Akquisition zustimmt.
Ja.
So, dann sind die mit dem Angebot zu ihrem CEO gegangen oder Executive Team und gesagt, ja, Moment, wir zahlen doch nicht viermal so viel, wie viel die Firma gerade wert ist. Deswegen hat man viel mehr M&A-Aktivität bei Private Companies gesehen, wo die Bewertungen weniger fluktuiert haben, getrieben von vielleicht auch Retail-Investments etc. Und das sieht man jetzt eigentlich ganz schön bei den in anderen Bereichen, wo sie jetzt die Märkte im Biotech in den letzten, ich sag mal, 24 Monaten aufgeholt haben. Auf einmal haben wir ja diese man nennt es M&A-Frenzy, also diesen M&A-Drive im Pharma-Biotech-Bereich, wo die Pharmafirmen jetzt auf einmal das Kapital, was die über die letzten 5 Jahre aufgebaut haben, nutzen, um neue Medikamente in die Pipeline zu holen. Und ich glaube, das wird man jetzt sehen, nicht nur bei den psychedelischen Firmen, sondern generell also bei Biotech-Firmen, die es jetzt schaffen, aus den Phase 1-2-Stufen in die Phase 3 zu kommen, wo der Preis sich normalisiert, dass dann Pharma auch sagt, okay, jetzt kaufen wir, weil die dann eben nicht mehr diese Rechtfertigungsprobleme mit ihren Boards haben, zu sagen, warum zahlt ihr viermal für eine Firma, anstatt nur 100% Markup. Ne?
Ja, verrückte Zeiten, die auch viele Chancen bieten.
Ja. Absolut, ja.
Planning for success, so to say. Also nehmen wir mal an, in Q1 kommen jetzt gute Topline-Daten für die Phase 3 Studien raus. Also es kommen ja von der einen Studie, von der COMP005, wird ja das gesamte Datenpaket veröffentlicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und von der 006-Studie wird Part A veröffentlicht. Wir blenden es auch hier einmal kurz ein, damit man sieht, wie die Studie aufgebaut ist. Zwei Fragen dazu. Erstens, was sind eigentlich gute Daten? Und das Zweite ist, nehmen wir mal an, die Daten sind in Anführungsstrichen gut. Was passiert dann? Wie läuft das dann ab? Man reicht dann eine New Drug Application bei der FDA ein. Wie lange dauert sowas? Wie ist sowas? Also wann kommt es da? Könnte es da zu einer Zulassung kommen? Best Case.
Ja, sehr relevante Frage. Also was ist eigentlich ein gutes Ergebnis in den behandlungsresistenten Depressionen irgendwo zwischen, also ein Unterschied in der aktiven Kohorte gegenüber der Placebo-Kohorte auf dem Standard-Fragebogen, der verabreicht wird an die Patienten. MADRS nennt er sich, das ist ein Detail, ist auch nicht so richtig wichtig, aber da gibt es einen Punktwert am Ende, wie viel verbessert sich der aktive Arm gemessen an diesem Fragebogen gegen den Placebo-Arm. Da sagt man, normalerweise ist ein gutes Ergebnis so 3,5 Punkte bis 4,5 Punkte. Zulassungsfähig ist ein Medikament ab ca. 2 Punkten Differential. In der ersten Phase 3 hat Compass 3,8 Punkte Differenz abgeliefert. Und dementsprechend würde ich sagen, das Ergebnis nochmal einzustellen, wäre ein gutes Ergebnis. Alles darüber hinaus wäre schon sensationell. Ne? Weil man muss auch überlegen, das sind dann irgendwie 100 Unis. Ja. Da ist wahnsinnig viel Varianz drin. Was ich glaube,
1000 Patienten insgesamt über beide Studiennahme.
1000 Patienten insgesamt. Wahnsinnig komplex auch in der Durchführung. Und damit ist eigentlich das Ergebnis auf der Effizienzseite abgeliefert. Und dann die Frage nach der Safety. Also da schaut man insbesondere bei dieser großen Patientenzahl, ist da nochmal was aufgetreten, was man gar nicht erwartet hat. Ne? Also das jetzt auf Basis von allem, was wir heute über Psilocybin wissen, würde ich sagen, unwahrscheinlich. Aber das wäre jetzt so eine typische Frage der FDA. Taucht da noch irgendein seltener Nebenwirkungseffekt auf, der sich dann in der, ich sag mal, Packungsbeilage im Label wiederfindet. Ne? Genau. Und dann, wenn man das Data Package zusammen hat, gibt es die Analyse, Zusammenschrift, viele tausend Seiten an auch präklinischer Forschung, die dann noch mit eingereicht werden, zur Sicherheit des Medikaments in Tierstudien etc. Und dann hat die Agency normalerweise Zeit für die Zulassung. Dann gibt es so einen mehrstufigen Prozess. Normalerweise gibt es dann noch so ein sogenanntes Advisory Committee. In dem Advisory Committee sitzen führende Forscher aus dem Fachbereich, die die Daten interpretieren und dann auch selber nochmal an die Agency weitergeben, wie sie das Ergebnis einordnen. Und auf Basis dessen trifft die FDA eine Entscheidung. Normalerweise gibt es da eine Kongruenz von circa 2/3, ich glaube historisch, zwischen dem FDA-Adcom und der FDA-Entscheidung. Der Prozess kann sich dann bis über 12 Monate erstrecken bei einem Standardmedikament. Aber jetzt ist es so gewesen, dass die FDA Compass gesagt hat, dass es ein Rolling Review of Data gibt. Also so wie die Daten reinkommen, werden die an die Agency weitergegeben, sodass die Agency schon Zeit hat, mit den Daten zu arbeiten, die intern zu prüfen. Dementsprechend die Hoffnung ist, dass die Zulassung deutlich schneller passiert, als das im Standardprozess der Fall sein würde.
Ja, und das finale Datenpaket, hat die Firma gesagt, also das finale Datenpaket der 006-Studie soll in Q3 nächsten Jahres kommen. Das wäre dann das letzte Puzzlestück für die finale, für den finalen Review der FDA.
Genau, da ist die Frage,
wie lange dauert das dann?
Ne, wie lange dauert das? Wird das wirklich gebraucht?
Ja.
Also deswegen, das ist jetzt sehr spannend zu beobachten, weil ja das ist auch dann für mich aus der externen Warte schwer zu interpretieren, aber RFK hat ja auch gesagt, dass er innerhalb der ersten 12 Monate nach seinem Amtseintritt eigentlich die erste Zulassung eines psychedelischen Medikaments sehen möchte. Und jetzt mit Compass in der Pole Position ist auch relativ klar, worüber er da gesprochen hat. Von daher wird es spannend sein, wie schnell dann der Turnaround wirklich passiert.
Eine große Sache für den Marktwert eines Medikaments ist ja auch, wie ist die Patentsituation? Jetzt gibt es Bären, die sagen, Psilocybin ist ein Naturpräparat, Natursubstanz. Die kann man gar nicht patentieren. Mhm. Ihr habt es ja geschafft zu patentieren. Vielleicht kannst du einmal ganz grob umreißen, wie da so der Patentschutz aussieht. Man hat ja, also wenn Compass die Zulassung bekommen, hat es ja so oder so 5 Jahre NCE-Exklusivität auf Psilocybin. Und ich glaube 8+1+1 Jahre innerhalb der EU.
Mhm.
Aber wie sieht das danach aus? Vielleicht kannst du das einmal ganz grob umreißen.
Genau, es gibt diese zwei unterschiedlichen Monopolschutze, muss man sagen. Also es gibt da einen gesellschaftlichen Vertrag, wenn man so möchte, dass man sagt, Medikamente, damit man Anreiz hat als Medikamententwickler, Medikament zu entwickeln, wollen wir den Firmen die Möglichkeit geben, Monopolprofite am Anfang zu erwirtschaften, bevor Generika mit in den Markt eintreten. Und das ist über so einen sogenannten regulatorischen Schutz gewährleistet. In den USA, genau wie du gesagt hast, sind es initial 5 Jahre. Nach 5 Jahren kann dann ein sogenannter ENDA gefeilt werden von den Generika-Herstellern, Teva, Ratiopharm etc. kennt man hier. Und das heißt also, frühester Markteintritt, normalerweise sagt man, für ein Generikum wäre irgendwo nach 7,5 Jahren. Circa, vielleicht einen Tacken schneller, aber so
Größenordnung
ist so einzuordnen. Und dann genau, in Europa sind es dann effektiv am Ende zwischen 8 bis 10 Jahren, je nachdem, ob du noch eine weitere Indikation zur Zulassung bringst, wovon jetzt mal auszugehen ist, dass, also Compass hat ja schon ganz klar gesagt, PTSD wird die nächste Indikation sein. Darüber hinaus dann natürlich Patentschutz. Also da ich Erfinder dieser Patente bin, kann ich nicht ganz im Detail zu sprechen, aber jeder kann bei Google Patents die Patente finden. Also wir haben eine bestimmte polymorphe Form vom Psilocybin patentiert, die Teil unseres Medikamentenprodukts ist. Diverse Formulierungen, Anwendungen des Medikaments, Krankheitsbereiche, in denen wir es zur Anwendung bringen. Ich kann vielleicht ein bisschen generalistischer darüber reden. Ein gutes Analog wäre jetzt auch Karuna, die kürzlich zugelassene Schizophrenie-Medikation, die auch eine atypische, also auch ein naturentlehntes Produkt, das Medikament nennt sich Cobenfy, also von der Patentposition sehr ähnlich. Mein Team hat an diversen Patenten mitgearbeitet, also das mit verantwortlich war für die Patentfeilings von Compass, zum Beispiel Firma GW Pharma, die CBD, was man auch kennt, als Cannabinoid zur Zulassung gebracht haben, was auch ein sehr erfolgreiches Medikament, ein sehr wichtiges Medikament für schwere Kindheitsepilepsien ist. Die Firma wurde dann auch irgendwann für 7,5 Milliarden akquiriert. Also es zeigt, man braucht keine klassischen Molekülschutz, sondern da gibt es eine ganze Vielzahl an Patentmöglichkeiten auf Basis der, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, natürlich muss ein erfinderischer Schritt stattgefunden haben, damit man was patentieren kann. Es muss was Neues und Nützliches geschaffen worden sein. Ich glaube, da haben wir eine sehr starke Position damals bei Compass aufgebaut. Und seit meinem Austreten hat natürlich das Team da stark dran weitergewirkt.
Ja, verstanden. Genau, vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste: ich meine, wenn man ein gutes Medikament hat, dann ist das die halbe Miete. Die andere Hälfte der Miete ist wahrscheinlich auch ein gutes Team zu haben, was den Go-to-Market hinbekommt. Du hast eingangs erwähnt, Kabir ist zu Compass gekommen als CEO. Warum hast du Vertrauen darin, dass das Team es hinbekommen kann, aus eigener Kraft einen Markteintritt hinzubekommen in den USA?
Ich glaube, das führt uns vielleicht auch zu so einer philosophischen Frage zurück. Ne? Also bei Kabir zum Beispiel muss man sagen, Kabir hat sein ganzes Leben der Medikamententwicklung in der Psychiatrie verschrieben. Er ist einer der sehr renommierten Medikamentenentwickler, der selber seinen Vater an Suizid verloren hat in jungen Jahren und seine beiden besten Freunde an Überdosis an Überdosen. So, das heißt, der hat eine sehr persönliche Fehde mit dem Thema mentale Gesundheit, war deswegen lange bei Otsuka, einer der führenden Firmen im Bereich der Psychiatrie, und hat dann damals gesagt, hey, diese Psychedelika sehen so vielversprechend aus, da will ich eine führende Rolle spielen. Ne? Und Otsuka war zum Beispiel extremst erfolgreich in der Einführung von Abilify, sehr erfolgreiches Medikament in einer Vielzahl, ursprünglich zugelassen für Schizophrenie, aber dann auch in Depressionen, bipolarer Störung etc. Medikament, was irgendwann knapp 9 Milliarden Umsatz gemacht hat. Ne? Also da war er mitverantwortlich auch für, und Otsuka. Das heißt, man sieht, er hat halt einfach diese Erfahrung. Und das spielt eine super wichtige Rolle. Deswegen wir auch als Kompass-Gründer, also alle drei Gründer sind inzwischen ausgeschieden und nur noch Shareholder der Gesellschaft, weil wir immer gesagt haben, ne, also wir machen das, weil wir dran glauben. Aber wir verstehen auch, dass es irgendwann den Punkt geben wird, wo unsere vorherige Erfahrung nicht mehr die Relevanz haben wird, um das Medikament erfolgreich zu machen. Deswegen haben wir eigentlich über die Jahre immer extremst gute Leute aus dem Biotech- und Pharma-Bereich hinzugeholt. Damals einer meiner Kollegen war Marco Mowinkel, der zum Beispiel bei Spravato, bei J&J auch unter anderem mitgewirkt hat. Und wir haben dann also da ein sehr gutes Team aufgebaut, und die haben daran sehr gut weitergearbeitet. Inzwischen haben die sogar jemanden an Bord, oder den haben wir damals noch selber mit an Bord geholt, der eine sehr tragende Rolle spielt, inzwischen Teil des Vorstands ist, Steve Levine, selber Psychiater, der selber Ketaminkliniken aufgebaut hat, das heißt sehr früh schon gesehen hat, was Ketamin machen kann, verstanden hat, was waren die Challenges von Ketamin, und was das Team sehr erfolgreich gemacht hat, ist zum Beispiel Erstattungscodes sehr früh zuzulassen. Aber das muss man auch verstehen, wenn man von der Krankenkasse eine Erstattung möchte, braucht man dagegen einen Behandlungspfad und Code. So, und das war zum Beispiel eine der Problematiken bei Spravato, dass das nicht von Anfang an gut umgesetzt war, was die Erstattung anging, was auch die Erstattung für die verabreichenden Psychiater, Therapeuten belangt. Und das hat Kompass sehr gut früh umgesetzt. Von daher, ich glaube, das Team ist da schon extremst gut positioniert, auch in den letzten Jahren regelmäßig Partnerschaften eingegangen mit zukünftigen Rollout-Partnern, die teilweise auch schon Teil der Studien waren. Na, das ist natürlich auch nochmal wahnsinnig wichtig, wenn eine Gruppe schon Erfahrung gesammelt hat mit der Therapieform, das dann zu replizieren über alle Kliniken, die zu der Gruppe gehören, ist dann relativ einfach. Ne? Also dieser, ich glaube, Steve sagt es immer so schön, ne? Irgendwie er sagt immer, das ist wie so ein Fahrstuhl, ne? Spravato ist die ersten 80 Etagen hochgefahren und ich muss jetzt nur noch eine Etage hochfahren, auf die 81. mit Psilocybin. Das heißt also, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, dass wir da auf dem Spravato-Modell jetzt aufsetzen können mit der nächsten Form der Therapien.
So wie dich Elon gerade bei Waymo bedankt hat, dass die quasi diese ganze FSD-Regulierung nach vorne gebracht haben und darauf jetzt Tesla aufbaut, ja. Ich würde sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das zeigt nochmal auch danke, dass du das gegründet hast, denn wir glauben daran, dass es wirklich vielen, vielen Menschen helfen wird. Also dass es ihr auf den Weg gebracht habt, dass es ein sehr, sehr wertvolles Medikament werden wird. Wir sind mit Tech Capital investiert und freuen uns darüber auch. Und vielen Dank, dass du heute persönlich Zeit gefunden hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank.
Ganz wichtig, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung, also informiert euch immer vorher, und nochmal ganz wichtig, keine Anlageberatung oder Empfehlung.